das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Wird es in der kommenden Woche tatsächlich direkte Gespräche zwischen den USA und Iran geben? Bisher gab es solche Gespräche wohl nicht, auch wenn der US-Präsident zwischendurch von Kontakten zum iranischen Regime gesprochen hatte. Der Iran hatte das aber dementiert. Nun versucht Pakistan zwischen beiden Ländern zu vermitteln. Auch andere Staaten sind bemüht, auf diplomatischem Wege den Krieg zu beenden und die Gefahr in der Region auch im eigenen Sinne zu mindern. Heute trafen sich deshalb die Außenminister von Saudi-Arabien, der Türkei, Ägypten und Pakistans. Die Angriffe allerdings gehen vorerst weiter. Ramin Sina.
Ein erstes diplomatisches Abtasten heute in Islamabad. Die Außenminister von Saudi-Arabien, Ägypten, der Türkei und Pakistan beraten über eine mögliche Deeskalation im Iran-Krieg. Nur die entscheidenden Akteure fehlen. Weder der Iran noch die USA oder Israel sitzen mit am Tisch. Der pakistanische Außenminister setzt trotzdem auf Bewegung in den kommenden Tagen. Pakistan ist sehr stolz darauf, dass sowohl Iran als auch die USA Pakistan vertrauen, ihre Gespräche zu ermöglichen. Während in Islamabad gesprochen wird, geht der Krieg weiter, Rauch über Teheran. Israel und die USA greifen Ziele im Iran an. Die Islamische Republik antwortet mit Raketen und Drohnen Richtung arabische Halbinsel. Am Golf wächst der Frust. Die Beziehung zum Iran ist auf einem Tiefpunkt. Aber auch das Vertrauen in den wichtigen Verbündeten, die USA, bröckelt. Kritik an Washington ist in Katar zumindest zwischen den Zeilen zu hören. Sie haben die Entscheidung getroffen, in den Krieg zu ziehen, nach ihren eigenen Parametern, was sie für regionale Sicherheit halten. Das ist ihre Einschätzung. Katar hätte sich einen anderen Kurs gewünscht und sucht nun auch nach neuen Partnern für die eigene Sicherheit. Einer davon, der ukrainische Präsident Selenskyj. Sein Besuch am Golf zeigt, wie sehr sich die Prioritäten verschoben haben. Im Mittelpunkt die Frage, wie sich Drohnenangriffe effektiv abwehren lassen. Im Eilverfahren schließen mehrere Golfstaaten Abkommen mit der Ukraine. Es geht um Waffen, um die Produktion von Waffen, den Austausch von Fachwissen und um knappe Ressourcen, die dem einen Land fehlen, dem anderen aber zur Verfügung stehen. Und es geht um eine langfristige Energiekooperation. Bislang gelingt es dem Iran weiter, Ziele am Golf zu treffen. Bilder der Nachrichtenagentur AFP zeigen ein zerstörtes US-Überwachungsflugzeug, offenbar getroffen auf einer Militärbasis in Saudi-Arabien. Gleichzeitig verstärken die USA ihre Präsenz. Neue Aufnahmen zeigen ein Kriegsschiff mit Marineinfanteristen. Es soll in der Golfregion angekommen sein. US-Medien berichten bereits über eine mögliche Bodenoffensive. Und so wirkt das Treffen in Islamabad wie ein Versuch, Zeit zu gewinnen. Zeit in einem Krieg, der sich weiter ausbreitet und zum Teil auch die erfasst hat, die ihn eigentlich verhindern wollten.
Fragen wir nach bei Katharina Willinger in Istanbul. Sie beobachtet von dort die Lage für uns. Pakistan hat baldige Gespräche zwischen Iran und den USA angekündigt. Wie ist das einzuordnen?
Ja, das Ganze fand heute nach Tag 1 eines Treffens zwischen vier Vermittlerländern statt in Islamabad. Da war eben Pakistan selbst dabei als Gastgeber, aber auch die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten. Pakistan sagt, diese Gespräche, die würden in Pakistan selbst dann auch stattfinden. Das ist ein Nachbarland des Irans, hat gute Beziehungen zu Teheran, aber auch nach Washington. Die große Frage ist allerdings, wird es da direkt auch um einen Waffenstillstand, um eine Waffenruhe gehen? Wir hören von verschiedenen Quellen, dass das erste Ziel jetzt mal sein soll, eine schnelle Lösung rund um die Straße von Hormuz zu finden, dass es da ein Modell gibt, das man ausgearbeitet habe, ein Gebührenmodell nach dem Vorbild des Suezkanals. Aber man muss bei dieser ganzen Vermittlergeschichte auch realistisch sein. Gerade jetzt in den letzten Tagen haben die Drohungen eher wieder zugenommen. Es gibt Gerüchte rund um eine US-amerikanische Bodenoffensive. Also vieles schaut eigentlich mehr nach Zuspitzung als nach Entspannung aus.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Zuletzt hatte es ja Berichte über eine mögliche Bodenoffensive der USA gegeben. Wie hat Teheran darauf reagiert?
Es gab mehrere Reaktionen heute. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf, der hat gesagt, man wäre auf so einen Einmarsch vorbereitet. Man würde ihn sogar erwarten und man würde US-amerikanische Soldaten anschließend ins Feuer stürzen. Das war ein Zitat. Da hat der Sprecher der Revolutionsgarde tatsächlich noch einen draufgelegt. Er hat davon gesprochen, dass es ein tödlicher Sumpf sei, den das US-Militär hier erwarten würde im Iran und dass man die US-Soldaten anschließend den Hain im Persischen Golf zum Fraß vorwerfen würde. Also da herrscht tatsächlich auch ein rhetorischer Krieg und man hat so ein bisschen das Gefühl, man versucht sich da gegenseitig zu übertrumpfen, auch mit Hinblick auf Aussagen von Donald Trump. Der hatte ja vergangene Woche noch gesagt, wenn der Iran nicht bereit sei zu verhandeln, dann würde die Hölle über das Land hereinbrechen.
Danke, Katharina Willinger nach Istanbul.
Gerne.
Und durch den Nahostkrieg leidet die Weltwirtschaft. Der Ölpreisschock erlähmt. Heute hat der Chef der Internationalen Energieagentur drastische Worte gewählt. Man stehe vor der, Zitat, größten Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Menschheit. Viel zu wenig Öl kommt aus dem Persischen Golf. Ein schnelles Ende des Krieges zeichnet sich derzeit nicht ab, haben wir gerade gehört. In den USA spielten die hohen Sprit- und Lebensmittelpreise bei den Protesten am Wochenende auch eine Rolle. Präsident Trump hatte ja versprochen, die Preise eigentlich zu senken. Nun aber, mit einem Krieg, den die meisten Amerikaner nicht wollen, ist das Versprechen wohl nicht zu halten. Sarah Schmidt.
Bevor Aubrey Hicks sich überhaupt auf den Weg zur Tankstelle macht, hat sie genau verglichen. Wo ist der Sprit gerade billig? Wo bekommt sie über Rabattcodes weitere Vergünstigungen? Sie ist frustriert. Ich will nicht für Kriege zahlen. Ich möchte, dass meine Steuern zum Beispiel für bezahlbarere Gesundheitsversorgung und solche Dinge ausgegeben werden. Jetzt werden die Preise noch mehr in die Höhe getrieben. Das ist wirklich frustrierend. Denver im US-Bundesstaat Colorado. Ein Haus im Vorort, zwei Einkommen, US-Mittelschicht, Wechselwählerin. Eigentlich lebe sie ihren amerikanischen Traum mit ihrem Mann und den Hunden Rooney und Zucchini, sagt Aubrey. Eigentlich. Nicht nur der Sprit ist teurer geworden, auch ihre Krankenkassenbeiträge. Sie zahle knapp 30% mehr als im letzten Jahr, erklärt sie. Dazu komme der jährliche Eigenanteil. Die Krankenversicherung zahlt in ihrem Tarif in vielen Fällen erst, wenn die Kosten für Behandlungen $9,600 pro Jahr übersteigen. Ich habe bald einen Termin für eine Darmspiegelung. Das wird mich fast $4,000 aus eigener Tasche kosten. Littleton, etwa 30 Minuten Fahrzeit von Aubrey entfernt. Die Old Town Tavern. Roxanne arbeitet hier als Barkeeperin. Das alleine reicht aber schon länger nicht mehr. Im Moment habe ich eigentlich keine andere Wahl, als viel zu arbeiten. Hier und ich habe zwei weitere Unternehmen gegründet. Ich versuche, mich über verschiedene Branchen hinweg breit aufzustellen, um zu sehen, was sich bei den gestiegenen Lebenshaltungskosten bewährt. Im November stehen in den USA die Zwischenwahlen an, die sogenannten Midterms. Ihr Ausgang kann die Macht des Präsidenten beschneiden. Desmond Lachman analysiert Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft. Aus seiner Sicht könnte das Thema Lebenshaltungskosten Trump und den Republikanern gefährlich werden. Er hat behauptet, dass das Thema der Bezahlbarkeit eine Lüge der Demokraten sei, dass es den Menschen ja eigentlich schon sehr gut gehe. Insofern begeht er denselben Fehler wie Biden, nämlich den Menschen zu sagen, es gehe ihnen besser, als es sich tatsächlich für sie anfühlt. Feeling better than they actually are feeling. Laut jüngsten Umfragen findet die Mehrheit der befragten Wähler, der Präsident mache beim Thema Wirtschaft keinen guten Job. Schon immer gilt bei US-Wahlen, it's the economy, stupid. Die Wirtschaft als entscheidender Faktor.
Wir bleiben beim Thema Gesundheitsversorgung, wechseln aber nach Deutschland. Die Reform der Krankenkassen, das wird wohl nicht ambulant gehen, sondern nur mit stationärer Aufnahme. Denn die Behandlung wird schmerzhaft und länger dauern. Bei den Kassen klafft akut ein großes Milliardenloch, was für die Versicherten teuer werden könnte. Ein Gegenmittel? Morgen legt eine Expertenkommission erste Empfehlungen für eine Therapie vor. Wir hören da von einem 200 Seiten starken Werk. Ilanit Spinner in Berlin. Welche Vorschläge werden da morgen auf den Tisch kommen?
Ja, es wird ein sehr umfangreicher Maßnahmenkatalog, der da morgen vorgestellt wird. Er enthält wohl mehr als 60 Ideen. Gesundheitsministerin Wagen hatte ja schon im Vorfeld verlauten lassen, es gäbe keine Denkverbote. Also da dürfte morgen so ziemlich alles auf den Tisch kommen. Die Abschaffung der kostenfreien Mitversicherung für Ehepartner beispielsweise, eine Praxisgebühr 2.0 oder die Erhöhung der Tabaksteuer. Also insgesamt werden da mehr Maßnahmen präsentiert, als nötig sind. Und die Bundesregierung, die muss sich dann gut überlegen, welche Maßnahmen man umsetzen will. Also so ein bisschen Prinzip Baukasten, die Zeit bis 2027, die drängt. Denn der Gesetzentwurf, der soll noch vor der Sommerpause vorliegen.
Ja, was ist neben den kurzfristig umsetzbaren Ideen denn langfristig zu erwarten? Die Koalition hat sich ja eine große Reform auf die Fahnen geschrieben.
Ja, die Kommission, die möchte im Dezember dann langfristige Maßnahmen vorstellen. Da geht es um eine umfassende Strukturreform. Die Krankenkassen, die sagen, man müsse dann vor allem die Ausgabeseite, nicht nur an die Einnahmeseite ran. Also schauen wir mal auf die größten Ausgabeposten in unserem Gesundheitssystem. Das sind die Krankenhäuser, das sind die Arzneimittel und die niedergelassenen Ärzte. Das sind aber, so muss man es sagen, auch die Gruppen mit der größten Lobby. Also es dürfte nicht einfach werden, genau da den Rotstift anzusetzen. Klar ist aber, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, nicht aber eines der besten. Und auch das soll die Strukturreform dann langfristig ändern.
Ja, viel anzupacken. Danke, Elanit Spinner nach Berlin.
Gerne.
Als die SPD nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg auf die Analysezahlen schaute, erschrak sie mehrfach. Gerade einmal in den Landtag geschafft und darüber hinaus hatten lediglich 5% der Arbeiter ihr Kreuz bei der SPD gemacht. Bei der Partei, die sich seit ihrer Gründung vor mehr als 160 Jahren Arbeiterpartei nennt. Für die AfD entschieden sich 37%. Auch in Rheinland-Pfalz lag die AfD bei den Arbeitern weit vor der SPD. Was ist da passiert? Warum trauen die Arbeiter der AfD jetzt vermehrt zu, ihre Interessen zu vertreten? Torben Lehning.
Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, die AfD ist auf der Erfolgsspur und gewinnt gerade bei Arbeitern enorm dazu. So gaben in Rheinland-Pfalz 39% der Arbeiter, die gewählt haben, der AfD ihre Stimme, SPD und Union abgeschlagen dahinter. AfD-Chefin Weidel bekräftigt diese Woche im Bundestag ihren Anspruch, die SPD als Arbeiterpartei abzulösen.
Weil die SPD sich hier angeschlagen im Niedergang befindet. Sie ist nicht mehr die Arbeiterpartei, die Partei der Arbeiter und der Arbeitnehmer, sondern das ist die Alternative für Deutschland.
Widerspruch kommt von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Sie will im September wiedergewählt werden und kündigt im Bericht aus Berlin an, dafür zu kämpfen, die Arbeiter für die SPD zurückzugewinnen.
Alle in der SPD müssen sich selbstkritisch fragen, warum die Menschen den Eindruck hatten, dass wir mehr über Bürgergeld und Menschen diskutieren, die nicht arbeiten, als klarzumachen, dass wir uns für die einsetzen, die arbeiten. Genau das tun wir als SPD-MV hier in Mecklenburg-Vorpommern mit Mindestlohn, mit Tariflöhne, mit Investitionen.
Für den Arbeitssoziologen Klaus Dörre ist klar, die AfD wird ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht.
Sie wird von vielen Arbeitern gewählt, aber eine Arbeiterpartei ist sie nicht, jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Bei einer Arbeiterpartei würde man vermuten, Gewerkschaftsnähe für Tarifverträge, Industriepolitik, soziale Sicherheit. Dafür steht die AfD nicht. Die steht eigentlich für ein marktradikales Programm.
Die AfD stimmte im Februar im Bundestag gegen das Tariftreuegesetz. Dieses soll sicherstellen, dass staatliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden, die Tariflöhne zahlen. Den Mindestlohn will die AfD laut Parteiprogramm beibehalten. Sie enthielt sich aber 2022, als über dessen Erhöhung abgestimmt wurde. Die Bundesagentur für Arbeit will die AfD abschaffen. Diese ist unter anderem für Weiterqualifikation und Jobvermittlung zuständig. Und im Bericht aus Berlin kritisiert AfD-Chef Chrupalla das politische Engagement von Gewerkschaften.
Die soll sich durch Mitgliedsbeiträge organisieren und nicht für Demonstrationen kämpfen, gegen rechts vor allen Dingen oder gegen andere Parteien. Sie soll sich wirklich für ihre Arbeitnehmer einsetzen.
So zeigt sich, die AfD will Arbeiterpartei sein, fremdelt aber mit deren Interessenvertretern. Wie sich das Verhältnis zwischen der AfD und den Arbeitern weiterentwickelt, zeigt sich spätestens im Herbst bei den nächsten Landtagswahlen.
Das Aztekenstadion in Mexico City war in der Fußballhistorie bislang durch Bilder wie dieses berühmt. Im Weltmeisterschaftsendspiel besiegte Brasilien im Juni 1970 die Italiener mit 4:1. Der legendäre Pelé erzielt dabei das erste Tor für die Brasilianer. Vor mehr als 100.000 Zuschauern auf den Tribünen. Nachdem auch das WM-Finale 1986 dort stattfand, wird das Aztekenstadion wieder Gastgeber bei einer WM sein, ausgetragen in den USA, Kanada und eben in Mexiko. Am 11. Juni ist das Eröffnungsspiel. An diesem Wochenende wurde das Stadion nach einem umfangreichen Umbau neu eingeweiht. Thomas Aders.
Hier nennen sie den 1500 Jahre alten Sport Pelota, schlicht Ballspiel. Es ist der Vorläufer von Base, Basket, Hand und Fußball. Nur Hüfte, Ellenbogen oder Knie dürfen benutzt werden, um den Kautschukball zu stoßen. Das Ballspiel, das zuletzt von den Azteken gespielt wurde, erlebt in den letzten Jahren ein Revival. Das passt jetzt gut zum Beginn der WM in Mexiko. Im Zentrum beider Kicker-Varianten Emotionen. Ich kenne niemanden, der während eines Spiels nicht lacht, der nicht mitfiebert, jubelt oder den Sitznachbarn umarmt, selbst wenn er ihn gar nicht kennt. In Mexiko dreht sich gerade alles um das legendäre Aztekenstadion. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden drei Weltmeisterschaften ausgerichtet. Die erste 1970, als Brasilien mit Pelé Weltmeister wurde. Die zweite 1986, als Argentinien den Pokal holte. Und nun ab dem 11. Juni die Nummer 3. Apropos 86, Viertelfinale Argentinien gegen England. Diego Maradona und seine geschummelte Hand Gottes. Fußballgeschichte. Nach knapp zweijähriger Renovierung ist jetzt das Aztekenstadion wieder eröffnet worden. Mit einem Freundschaftsspiel Mexiko gegen Portugal. Auch wenn es wenig euphorisierend mit 0:0 endete. Die Mexikaner sind glücklich, dabei zu sein und freuen sich maßlos auf die WM. 13 Spiele insgesamt finden in Mexiko statt. 5 davon hier im Aztekenstadion. Es ist kein Geheimnis, dass die Latinos, vor allem in den USA, gerade sehr schwierige Zeiten durchgemacht haben. Und deshalb finde ich es wunderbar, etwas feiern zu können. Etwas, worüber wir uns freuen können. Zurück beim präkolumbianischen Vorläufer des Fußballs. Beim Pelota geht es darum, durch schwungvollen Hüfteinsatz den Ball durch ein kleines Loch in 6 Meter Höhe zu buxieren. Es ging früher nicht um Geld wie heute, sondern um Nahrung, um Land. Alle Dörfer haben dadurch Probleme gelöst und sogar Kriege verhindert. Das war Politik. Es war bedeutsam. Es war mehr als ein Spiel. Die sportbegeisterten Jugendlichen in Mexiko-Stadt sind stolz auf ihre Geschichte. Auch wenn der akrobatische Po-Einsatz schweißtreibend ist. Ob Ronaldo oder Woltemade das hinbekämen? Die Kautschukkugel ist fast 4 Kilo schwer.
Und nach Deutschland. Im baden-württembergischen Kehl brach in der Nacht ein Feuer in einer Großraumdisco aus. Etwa 750 Menschen waren dort. Fast ein Wunder, alle konnten sich ins Freie retten. Laut Polizei wurde sogar niemand verletzt. Das Gebäude brannte allerdings komplett aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ja, neue Woche, neues Wetter, fragen wir Carsten. Wie wird's denn?
Ja, so ganz neu ist es nicht. Wir bekommen die nächste Ladung an feuchtem Aprilwetter. Es wird ein eher nasskalter Start am morgigen Montag in die Karwoche. Und wenn dann am Nachmittag bei den Schauern weiße Eiskörner vom Himmel rieseln, können wir eine Frage diskutieren. Handelt es sich dann um Hagel oder um Graupel? Und die Antwort ist eindeutig. Es handelt sich um Graupel, denn es gibt meteorologisch bedeutsame Unterschiede. Graupelkörner sind kleiner, 2 bis 5 Millimeter. Es gibt sie meistens im Winter oder wie jetzt bei spätwinterlichen Wetterlagen. Sie sind weiß, weicher auch. Es sind im Grunde genommen gefrorene Schneeflocken. Hagel, größer als 5 mm, härter auch und gibt es eigentlich nur im Sommer bei großen sommerlichen Gewitterwetterlagen. Es handelt sich um gefrorene Wassertröpfchen und Wolkentröpfchen, die immer weiter anwachsen. Bevor dieses Aprilwetter morgen Nachmittag bei uns ankommt, zieht jetzt schon der erste Regen wieder in den Nordwesten Deutschlands rein. Und der breitet sich im Verlauf der Nacht und auch morgen Vormittag weiter Richtung Südosten aus. Wenn dieser Regen auf die Mittelgebirge trifft oder in den Mittelgebirgen, dann sind das dann eher wieder Schneeregen oder Schneeflocken, die herunterkommen. Dahinter ein paar Wolkenlücken mit etwas Sonnenschein und dann kommt dieses besagte Aprilwetter mit Regenschauern in den Bergen, auch mit Schneeschauern oder mit Graupel und Blitz und Donner. Die Temperaturen heute Nacht -3 bis +6 Grad. Morgen Nachmittag mit ein paar Sonnenstrahlen zwischen den dicken Quellwolken dazwischen 10 bis 11 Grad, am Alpenrand nur 3 Grad. Auch der Dienstag wird noch leicht durchwachsen sein. Da gibt es vor allem noch ein paar weitere Regenschauer. Ab Mittwoch dann deutliche Wetterbesserungen. Im Süden noch letzte dicke Wolken, letzte Schauer. Ansonsten mehr Sonnenschein und vor allem, es wird milder, bis zu 13 Grad.
Aber Graupel oder Hagel, da habe ich echt was dazugelernt. Danke für sehr diese schön Woche. Danke, Carsten. Das waren die Tagesthemen. Im ersten geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Morgen melden wir uns in der Fußball-Halbzeit gegen 21.30 Uhr. Dann mit Julia Niharika-Senn. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.